Heute ist der erste Advent und es geht um den Einzug in Jerusalem. Es ist in der Kirchengeschichte der Beginn des Kirchenjahres. Und Advent heißt ja Ankunft und es geht ganz konkret um das Kommen Jesu. Also der erste Sonntag heute hat das Kommen Jesu generell zum Thema. Der zweite Sonntag, da geht es um die Wiederkunft Jesu. Am dritten Sonntag geht es um das Kommen von Jesus zu uns persönlich. Und der vierte Sonntag steht im Zeichen der Freude über das kommende Fest, aber auch um unsere Erwartungshaltung Gott gegenüber. Ja, also von daher wird das so von Sonntag zu Sonntag sich etwas verändern, geht aber immer um das Kommen oder um Ankunft. Habt ihr gewusst, dass der Advent in den ersten Jahrhunderten 6 Wochen gedauert hat und dass das eine Fastenzeit war? Das hat immer Mitte November begonnen und daher kommt auch der 11.11. als Beginn der Karnevalszeit, was wir zwar hier im Rheinland kennen, was aber eigentlich eine ganz andere Funktion hatte. Da haben die nämlich in der gallischen Kirche nochmal richtig gegessen und geschlachtet, weil danach kam dann 6 Wochen Adventszeit, was eigentlich auch eine Fastenzeit war. Das hat Papst Gregor um 600 nach Christus dann in Rom geändert und deshalb gibt es nur noch 4 Sonntage, Adventssonntage, und mit Fasten hat es auch wirklich wenig zu tun. Also da merkt man echt nicht mehr viel, weil gerade in der Zeit so viele Süßigkeiten gegessen werden wie im ganzen Jahr nicht. Naja, auf jeden Fall ist es so eine Art vorgezogenes Weihnachtsfest geworden und mit Weihnachtsmarkt, mit Geschenke kaufen, Geschenke basteln, Geschenke besorgen und ganz, ganz viel Weihnachtsdekoration. Also ja, wenn ich an die Dekoration zurückdenke, dann habe ich auch ganz unterschiedliche Vorweihnachtszeiten erlebt. Ich kann mich an ein Weihnachten erinnern, wo meine Mutter unseren Tannenbaum mit Naturmaterialien schmücken wollte. Und ich sehe das hier vorne an dem Kranz, da sind auch so Naturmaterialien drin. Und sie hat im Vorfeld so ganz liebevoll Apfelringe, Apfelsinenringe und Zitronenringe getrocknet und hat so Gewürzstreusel mit Nelken zusammengestellt. Also sieht so ähnlich aus wie da vorne. Naja, als meine Eltern dann im Gottesdienst waren, haben wir Schwestern das in der Zwischenzeit ein bisschen erweitert mit Zwiebeln und Knoblauch. Es war alles Bio und es hat auch ganz natürlich geduftet. Es war ziemlich lustig, das Gesicht unserer Mutter dann hinterher zu sehen. Aber es gab in meinem Leben auch schwierige Adventszeiten. Und ich erinnere mich an eine, die habe ich ganz alleine verbracht und die war überschattet von Trauer. In dem Jahr habe ich einfach nur so einen Untersetzer genommen und habe da 4 Teelichter draufgestellt. Das war meine Adventsdekoration. Und ich denke im Nachhinein, dass ich da eine wichtige Lektion gelernt habe. Ich habe gelernt, das Licht nicht ausgehen zu lassen. Und vielleicht ist heute Morgen der eine oder andere da, wo das gerade dunkel ist. Und ich möchte dir zurufen, lass das Licht nicht ausgehen. Und wenn es nur ein kleines Teelicht ist auf einem Küchenbrettchen, aber lass die Freude nicht ausgehen. Jetzt komme ich aber zu dem Predigttext und der steht heute in Matthäus 21 und es geht um das Kommen Jesu, um den Einzug in Jerusalem. Sollte man meinen, dass es eigentlich so ein Palmsonntagstext ist, aber der wird hier im Kirchenjahr, im evangelischen Kirchenjahr tatsächlich für heute, für den ersten Adventssonntag gewählt. Und als ich mich so vorbereitet hat, habe ich gedacht, das passt auch ganz gut, weil Jesus kommt als König. Ich lese ab Vers 1, Matthäus 21. Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und die Jünger durch das Städtchen Bethphage am Ölberg. Jesus schickte zwei der Jünger voraus. Geht in das Dorf dort, sagte er. Dort werdet ihr eine Eselin angebunden sehen und bei ihr ein Fohlen. Bindet die beiden los und bringt sie her. Wenn jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt nur, der Herr braucht sie und man wird sie euch mitgeben. Auf diese Weise wurde die Prophezeiung erfüllt. Sagt dem Volk Israel, seht, euer König kommt zu euch. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen eines Lasttieres. Die beiden Jünger taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Tiere zu ihm, warfen ihre Mäntel über das Fohlen und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf der Straße aus. Andere schnitten Zweige von den Bäumen und bestreuten den Weg damit. Er befand sich in der Mitte des Zuges und die Menge um ihn herum jubelte. Gelobt sei Gott für den Sohn Davids. Gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt. Lobt Gott im höchsten Himmel. Jesus zieht als König in Jerusalem ein. Und das ist es, was die Propheten im Alten Testament angekündigt hatten. Nur die Art und Weise, wie sich Jesus verhält, die ist so ganz anders, als man das von einem König erwartet hätte. Aber trotzdem jubeln sie ihm zu. Und sie breiten ihre Kleider aus, weil die Menschen spüren ganz instinktiv, dass dieser König es mit ihnen gut meint. Und es gibt in den Evangelien viele Hinweise darauf, warum das so ist. Und das wird jetzt eine kleine Reise durch das Matthäusevangelium werden, wo es um diesen König geht, wie der sich verhält und warum die Menschen merken, Jesus ist ein guter König und er ist nicht wie die Herrscher in der damaligen Welt. Erster Hinweis, dieser König wohnt nicht in einem Palast, sondern er wandert durch das Land, um zu predigen und um die Menschen zu heilen. Und als ihn mal jemand fragt, ob er mitgehen darf, da antwortet ihm Jesus in Matthäus 8, Vers 20. Füchse haben ihren Bau und Vögel haben ihre Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich hinlegen kann. Dieser König ist nicht in einem Palast zur Welt gekommen, sondern in einem Stall. Und er hat sein Leben ganz für Gott zur Verfügung gestellt, um den Menschen zu dienen, die Gott ihm anvertraut hatte. Zweiter Punkt. Dieser König hat zwar keine Armee, um ein besetztes Land zu erobern, aber er befreit Menschen aus okkulten Bindungen und er weist dämonische Mächte in ihre Schranken. Das lesen wir ein paar Verse weiter, auch in Matthäus 8. Und da geht es um zwei besessene Männer, die so gefährlich waren, dass gar keiner durch diese Gegend reisen wollte. Und da, wo die sich aufgehalten haben, hat man einen Bogen drum gemacht. Und dann kommt Jesus und er befreit die Männer, indem er den Dämonen gebietet zu weichen. Und auf einmal ist alles gut. Also er hat zwar in der sichtbaren Welt keine Armee mit Soldaten, aber in der unsichtbaren Welt hat dieser König die Vollmacht, die finsteren Mächte zu vertreiben. Der dritte Punkt. Diesem König sind seine Untertanen nicht egal. Er ist mitten unter den Menschen und er heilt ihre Krankheiten und ihre Leiden. Das steht zum Beispiel in Matthäus 15. Da ist Jesus auf einem Berg am See Genezareth und eine große Menschenmenge kommt zu ihm. Waren Gelähmte, Blinde, Stumme und viele andere Kranke dabei. Und die werden zu Jesus gebracht und er heilt alle. Und die Menschen, die können es kaum fassen, als sie dann plötzlich hören, wie Stumme reden oder wie Gelähmte rumlaufen oder sie erleben Blinde, die wieder sehen können. Und sie fangen an, den Gott Israels zu loben. Sie spüren, dieser König ist von oben, der ist Gottes Sohn. Dieser König ist nicht wie andere Könige. Vierter Punkt. Dieser König legt seinem Volk keine schweren Lasten auf. Im Gegenteil, er sagt, dass sie zu ihm kommen sollen, wenn ihnen die Lasten zu schwer sind. Und er ruft die Menschen in Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Dieser König ist sanftmütig und von Herzen demütig. Und wer zu ihm kommt, der findet Ruhe für seine Seele und er wird erquickt. Jesus ist so ganz anders, als man sich einen Herrscher vorstellen könnte. Und ich habe vor 2 Wochen über die Seligpreisungen gesprochen und über diese Stellenbeschreibung für einen Jünger von Jesus. Und das war so, wir haben uns vorgestellt, es würde jemand für seine Firma Mitarbeiter suchen und das gäbe folgendes Anforderungsprofil. Also gesucht wird ein Jünger oder eine Jüngerin, die geistlich arm sind und Leid tragen. Sanftmütig sind, Gerechtigkeit suchen, barmherzig sind und ein reines Herz haben, friedfertig sind, aber von den Menschen verleumdet und verfolgt werden. Es war ein etwas armseliges Anforderungsprofil, aber es gab da interessante Leistungen, die dem Stelleninhaber zugesagt wurden. Und ja, ich habe dann darüber gesprochen, dass dem Stelleninhaber das Himmelreich gehört und das Erdreich auch, dass er getröstet wird und Gerechtigkeit erlebt, dass er Barmherzigkeit erlebt und dass er Gott schauen wird. Und er bekommt den Titel Kind Gottes und wird im Himmel reichlich belohnt. Das war die Stellenbeschreibung. Und jetzt habe ich mir vorgestellt, wie wohl der Arbeitgeber für eine solche Stelle aussehen würde. Und mit was für einem Firmenchef man es wohl zu tun hätte, wenn schon die Aufgabenbeschreibung und die Leistungen so außergewöhnlich formuliert sind. Also zumindest hat er einen ungewöhnlichen Dienstwagen, der sogar prophetisch angekündigt worden ist, denn er reitet auf einem Esel. Also das wären dann ein ES, Eselstärke, nicht PS, Pferdestärke. Und ich weiß nicht, welche Transportmittel die Staatsoberhäupter damals hatten, aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht gerade normal war, bei wildfremden Leuten einen Esel auszuleihen und zu sagen, er braucht den jetzt und er reitet damit durch die Stadt. Das war mit Sicherheit ungewöhnlich. Und vielleicht so, als ob irgend so ein hochrangiger Politiker jetzt bei mir klingeln würde und meinen alten Fiat Punto sich ausleihen würde, um damit jetzt auf so eine Politikertournee zu gehen. Das Firmengehalt als Arbeitgeber ist übrigens auch nicht höher als das seiner Mitarbeiter. In Sacharja 9 steht, dass Jesus als König arm ist und gerecht. Er bereichert sich nicht auf Kosten der Armen, sondern er ist einer von ihnen. Er macht auch keine Unterschiede zwischen Arm und Reich, denn er ist ein gerechter König. Beziehungsweise, wenn man das jetzt auf die heutige Sprache übertragen würde, ein gerechter Arbeitgeber. Er schreit nicht herum, im Gegenteil, Jesaja 43 steht, dass er nicht ruft, dass man seine Stimme nicht auf den Straßen hört. Und er sagt, dass es ein sanftmütiger König ist, das steht in Jesaja 9. Und diejenigen, die am Boden sind, wie so ein geknicktes Rohr oder wie so ein glimmender Docht, diejenigen werden nicht zerbrechen und sie werden auch nicht ausgelöscht werden, denn Jesus achtet darauf. Dieser Arbeitgeber überfordert seine Mitarbeiter auch nicht, denn sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht und er legt keine unerträglichen Lasten auf, die man nicht tragen kann. Außerdem dürfen die Mitarbeiter jederzeit zu ihm kommen, wenn sie mühselig und beladen sind, weil er sie dann erquicken möchte. Und das ist ungewöhnlich. Jetzt ist aber dieser bildliche Vergleich begrenzt. Es ist jetzt einfach nur ein Bild gewesen, um das in die heutige Zeit zu übertragen. Aber Jesus ist natürlich sehr, sehr viel mehr. Er ist nicht einfach nur ein Arbeitgeber, er ist König. Und wir sind nicht einfach nur Angestellte, sondern wir sind geliebte Kinder Gottes. Aber diese Charaktereigenschaften, um die ging es mir. Und bei denen wird deutlich, dass das einfach meilenweit entfernt ist von dem, was wir von einem Herrscher, einem Vorgesetzten, einem Politiker oder auch einem König erwarten. Auf den König Jesus oder auf einen König haben die Propheten im Alten Testament sehnsüchtig gewartet. Und da weisen viele Bibelstellen auf sein Kommen hin. Zum Beispiel Jesaja 9, Vers 1. Das Volk, das im Finsteren wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir darf man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte. Wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken des Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron. Und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Das ist zwar ein klassischer Weihnachtstext, aber es geht um mehr als um die Weihnachtsfreude. Hier jubelt ein Volk, das in Finsternis gelebt hat. Ein Joch ist weggenommen worden und blutgetränkte Kleidung vernichtet. Hier wird Frieden ohne Ende verheißen. Eine Herrschaft, die auf Recht und Gerechtigkeit aufbaut. Und dort, wo Jesus regiert, breitet sich Frieden aus. Und er ist deshalb der Friedefürst, Wunderrat, Gott Held, ewig Vater. Und Jesus wird noch einmal in diese Welt kommen und seine Herrschaft wird sichtbar werden. Darum geht es nächsten Sonntag, um das Wiederkommen von Jesus. Vieles, was im Alten Testament an Prophetien stand, ist teilweise erfüllt im ersten Kommen Jesu, aber er wird noch einmal wiederkommen. Das hat er auch selber gesagt, können wir in zum Beispiel Matthäus Evangelium nachlesen. und er wird seine Herrschaft sichtbar aufrichten. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der die Sehnsucht nach Gerechtigkeit und nach Frieden nochmal eine ganz neue Dimension bekommt. Und in der wir mehr denn je einen König brauchen, der die Völker im Frieden regiert. Und dazu ist Jesus in die Welt gekommen. Er möchte seinen Frieden und seine Herrschaft in alle Länder bringen. Das ist aber auch unser tiefster Wunsch. Und das ist es, was die Propheten vorausgesagt haben. Überall dort, wo Jesus im Herzen der Menschen regiert, breitet sich Frieden aus. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass viele Menschen Jesus kennenlernen und ihn als König in ihrem eigenen Leben anerkennen, dann breitet sich der Frieden überall dort aus, wo diese Menschen leben, die Jesus als König in ihrem Herzen haben. Dadurch breitet sich Frieden und Gerechtigkeit aus, indem Jesus in uns lebt und wir das ausstrahlen und im Endeffekt Jesus regieren lassen. Was sagt Gott im Alten Testament über seinen Sohn? Jesaja hat eine Prophetie und die beschreibt so aus der Sicht Gottes, wie er seinen Sohn den Menschen offenbaren wird. Das ist ganz interessant. Jesaja 42 steht das. Vers 1. Siehe, das ist mein Knecht. Ich halte ihn. Mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien, noch rufen, noch seine Stimme wird man hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er das Recht auf Erden aufrichte und die Inseln warten auf seine Weisung. Und das sind Charakterzüge von Jesus, die da beschrieben werden. Das haben wir vorhin gelesen, oder vorhin habe ich es erzählt, dass seine Stimme, dass er nicht rumschreit und dass seine Stimme nicht auf den Gassen zu hören ist. Das kommt aus diesem Text, aus dieser Prophetie. Und die Menschen haben das erkannt. Die haben gemerkt, das muss der Retter Israels sein. Der verhält sich so, wie es vorhergesagt worden ist, für einen Retter. Und deswegen haben die Jesus erkannt, teilweise haben sie ihn erkannt, als den König, der zur Rettung gekommen ist. Es gibt noch eine andere Prophetie, das ist nämlich dann die mit unserem Predigttext. Der Einzug in Jerusalem ist genau so vorhergesagt worden. Und da steht in Sacharja 9, Vers 9, du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Arm und reitet auf einem Esel, auf dem Füllen der Eselin. Also da merkt man nochmal ganz klar den Zusammenhang, Altes Testament, Neues Testament und auch, dass Jesus wirklich seinen Ruf, König zu sein, praktisch selbst erfüllt hat, indem er diese merkwürdige Sache gemacht hat und diesen Esel da ausgeliehen hat. Das war für die Menschen ein Zeichen, er ist der Retter Israels. Auf ihn haben sie gewartet. Das hat nicht jeder erkannt, aber diejenigen, die wachsam waren, haben das gemerkt. Jesus als ein ganz besonderer König und eine Begegnung mit Jesus bleibt auch nicht ohne Folgen. Da ist eine Frau in der Bibel, die ihn heimlich an einem Saum vom Mantel berührt, mitten in der Menschenmenge und sie wird geheilt. Oder da ist ein Mann, der traut sich gar nicht in die Nähe von Jesus. Und er sitzt irgendwo auf einem Baum und guckt. Und Jesus geht durch die Menschenmenge und auf einmal sagt er, komm herunter vom Baum, mit dir möchte ich heute essen. Ich möchte dir begegnen, auch wenn du dich nicht traust, zu mir persönlich zu gehen. Oder ein anderer, der gelähmt war, den haben die Freunde durchs Dach abgesetzt. Und dem sagt er, alles, was du an Schlechtem getan hast, alle deine Sünden sind dir vergeben. Und dann nimmt der Gelähmte seine eigene Trage und verlässt auf eigenen Füßen das Haus. Begegnungen mit Jesus sind nicht ohne Folgen geblieben. Und überall dort, wo Menschen Jesus begegnet sind, hat er eine Spur von Heilung, von Wiederherstellung und von Freude hinterlassen. Und auch heute kommt Jesus in unser Leben und in unsere Situation hinein. Und es ist so ganz anders, als man es erwarten könnte. Er kommt nicht mit Gewalt oder auch nicht mit einem Paukenschlag. Er kommt nicht, um alles umzukrempeln oder alles anders zu machen. Nein, er kommt in einer Weise, die uns Luft lässt zum Atmen. Er kommt in einer Weise, die uns nicht überrumpelt oder dominiert. Dieser König ist sanftmütig und von Herzen demütig. Aber wenn wir ihm in unserem Leben Raum geben, zieht Jesus als König ein. Und das verändert tatsächlich alles. Wenn Jesus seine Herrschaft in unserem Leben aufrichtet, dann zieht in unserem Herzen Frieden ein. Und wir kommen bei ihm zur Ruhe. Und so können wir mitten im Trubel der Weihnachtszeit echte adventliche Freude erleben. Weil unser König, Jesus Christus, nicht nur in die Welt, sondern auch in unser Herz gekommen ist. Amen.